Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Herzlichen Dank für die Einladung, heute mit euch und Ihnen hier Gottesdienst feiern zu können. Ich freue mich, dass das auch aufgrund der Impfung, auch aufgrund der gesenkten Zahlen der Inzidenzen wieder in so relativ großer Zahl möglich ist, wenn auch noch mit Maske und mit Abstand, was sicher sinnvoll ist. Aber schön, dass wir uns auch begegnen können, sehen können, nicht nur über Bildschirme, sondern auch face to face, wie man neudeutsch sagt. Und schön auch, dass viele noch im Internet dabei sind und manches hinterher nachlesen können. Schön, dass der Gottesdienst im Mittelpunkt des Gemeindelebens stehen darf. Den Predigttext haben wir vorhin schon in der Lesung gehört. Matthäus 28, 16 bis 20. Ich lese uns den Abschnitt noch einmal. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Sie zweifelten aber. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt, alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und machet zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich habe heute Morgen zu diesem bekannten, berühmten Bibelwort drei Punkte. Und den ersten nenne ich eine Wanderung mit zwiespältigem Ergebnis. Die Jünger hatten eine Botschaft übermittelt bekommen von den Frauen vom Ostermorgen. Jesus hatte den Frauen gesagt: Geht, sagt meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen, dort werden sie mich sehen. So hatten es die Frauen berichtet. Und es ist nicht klar, ob und wie lange die Jünger beratschlagt haben, ob sie sich auf diese verrückte Wanderung einlassen sollen. Aber schließlich, was hatten sie noch zu verlieren? Es war ja eigentlich schon alles verloren. Die letzten Tage waren für die Jünger der Horror gewesen. Nachdem sie in der Nacht auseinandergelaufen waren, war alles drunter und drüber gegangen. Klar war nur, dass er, Jesus, tot und damit für sie alles aus war. Sie mussten davon ausgehen, dass sie den falschen Weg gewählt hatten. Dabei hatten sie kurz vorher noch nachgefragt: Jesus, wir haben alles für dich verlassen, lohnt sich das? Was haben wir davon? Und Jesus hatte ihnen Zusagen gegeben. Hier auf dieser Erde, in diesem Leben sollte es sich schon lohnen und anschließend das ewige Leben. Aber in den Jüngern war nicht nur Ärger, vielmehr war da Trauer. Was Jesus gesagt und was er getan hatte, das war einfach zu gut gewesen, als dass sie es jetzt hätten ganz verdrängen oder vergessen können. Petrus hatte es doch in ihrer aller Namen gesagt: Du bist der Christus, der Heilige Gottes. Von Jesus ging eine Macht aus, die anzog, und eine Liebe zu den Menschen, die heilte äußere und innere Verletzungen. Gott war doch mit ihm und in ihm gewesen. Wie konnte das jetzt so abrupt, so brutal zu Ende gehen? Sie sind gegangen nach Galiläa. Und schließlich, als sie diesen Berg erklimmen und noch grübeln, was sie denn da jetzt erwarten werde, da sehen sie ihn und fallen vor ihm nieder. Und ja, und sie zweifeln. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, vorhin in den beiden Fassungen, in denen wir gelesen haben, unsere Bibelübersetzungen schreiben da einige Aberzweifel. Und weil ich jetzt viele Jahre im Joanneum auch Griechisch unterrichtet habe, habe ich da nochmal nachgeschaut und im griechischen Neuen Testament finde ich dieses Einige nirgendwo. Da steht, und sie fielen nieder oder beteten an, kann man das übersetzen, und sie zweifeln. Und ich weiß nicht, ob diese Eingrenzung, die die Übersetzung da machen, so sinnvoll ist, sich vorzustellen, von diesen 11 Jüngern hätten 6 fest geglaubt und 5 hätten gezweifelt. Ich stelle mir vor, in allen war eine tiefe emotionale Bewegung, eine Freude, Jesus zu sehen, und in allen war auch, kann denn das überhaupt sein? Wie soll denn das Menschen möglich sein? Wir haben doch gesehen, wie sie ihn abgeführt haben. Wir wussten doch, wo das Grab ist. Wir wussten doch, dass sie ihn da reingelegt haben. Ich glaube, die Beziehung, die sie zu Jesus haben und die Freude über das Wiedersehen sind zu stark, als dass sie gedacht hätten, so ein Quatsch, alles Einbildung. Und andererseits ist es auch zu unvorstellbar, dass der, der am Kreuz hingerichtet wurde, jetzt plötzlich vor ihnen steht, als dass die Jünger einfach nur so im befreiten Jubel ausgebrochen wären. Ich denke mir, in ihren Köpfen und in ihrer Magengegend ist es ziemlich durcheinander gegangen. Freude, Irritation, schlechtes Gewissen, dass sie abgehauen waren damals. Alles rauscht durcheinander, ein unglaublicher Gefühlsmix wird sich in diesen Jüngern abgespielt haben. Und Jesus lässt das alles zu. Er tadelt sie nicht, dass sie davongelaufen sind. Er bezeichnet sie noch nicht einmal als Kleingläubige, wie er das ja sonst schon mal gemacht hatte. Er weiß ja, dass sie und dass wir so sind. Bei Jesus ist auch der Zweifelnde herzlich willkommen. Denken, Fühlen und Handeln der Jünger sind keine Einheit. Ich erlebe das oft so, bei mir und auch bei anderen, gerade in Bezug auf den Glauben, auf meine Beziehung zu Gott, zu Jesus. Da kann ich manchmal Denken und Fühlen nicht so ganz zur Deckung bringen. Je nach Veranlagung, das ist ja von Typ zu Typ unterschiedlich, reagieren wir verschieden. Vielleicht kennt das der eine oder andere von uns hier auch. Manchmal, manche hat im Kopf alles klar. Ich weiß dann genau, wie es sich mit Gott verhält, was ich von Jesus und was er von mir zu erwarten hat. Nur manchmal kommt da mein Gefühl, meine Angst, meine widerstreitenden Emotionen nicht so ganz mit und machen mir einen Strich durch die Rechnung. Oder in meinen Gedanken ist vieles noch völlig unklar. Vieles spricht gegen die Dinge, die man mir von Jesus erzählt hat, aber doch fühle und ahne ich, dass bei diesem Jesus mehr möglich ist, als mein Kopf fassen kann. Mehr möglich ist, als Erfahrungen mich gelehrt haben. Ich glaube tatsächlich, der Weg zu einer Begegnung mit Gott ist oft eine Wanderung mit zwiespältigem Ergebnis. Und wir haben dann den Gedanken, Glauben und Zweifel dürften nicht nebeneinander stehen. Die würden nicht zueinander passen. Das will Gott sicher nicht sehen. Er will ganz starken, 100% gesicherten Glauben. Aber Jesus geht hier überraschenderweise ganz anders damit um. Nirgendwo sind die Zweifel der Jünger besser aufgehoben als bei Jesus selber. Jesus hat niemals die unfehlbaren, perfekten Mitarbeiter gesucht. Das können wir in der ganzen Bibel und in der Kirchengeschichte nachlesen. Vor Jesus, bei Jesus hat beides Raum. Unsere Anbetung, wenn wir in ihm Gott erkennen und bekennen, und unser Zweifel, wenn unser Kopf oder unser Gefühl nicht so ganz mitkommen. Er will und wird das nicht einebnen. Gerade diejenigen, die voller Unsicherheit und Angst sind, die lädt er zu sich ein. Die Unfertigen und Fragenden, die sind bei Jesus gerade willkommen. Mein zweiter Punkt, die Macht Gottes eröffnet einen neuen Weg. Jesus geht auf die Jünger zu und spricht: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich weiß nicht, wie es euch mit diesem Satz geht. Alle Macht im Himmel und auf Erden. Das ist ziemlich heftig. Entweder vielleicht für den manchen zum Abwinken oder für andere auch zum Fürchten geeignet. Für die Jünger damals und im Grunde für jeden, der das Matthäusevangelium kennt, war das anders. Macht, die Macht Jesu spielt hier eine bedeutende Rolle. Jesus redete und predigte mit Macht. Es waren keine leeren Worte, geradezu ungewöhnlich in ihrer Anziehungskraft und in ihrer Wirkung für alle, die es hörten. Tausende haben hinterher diskutiert, wie kann es sein, dass Worte solche Macht, solche Eindeutigkeit besitzen. Von der Macht Jesu wird gesprochen, wenn er sich den Kranken zuwandte. Er heilte, wo keiner auch nur irgendeine Hoffnung gehabt hätte. Und wieder staunten die Jünger und alle, die das miterlebten. Was ist das für eine Macht, die solche Heilung bringt? Zu Tumulten kam es, als er sagte, er habe auch Macht, Sünden zu vergeben und das dann auch tat. Seine Macht war oft Thema bei Anhängern und bei Gegnern. Was ist das für eine Macht? Wo nimmt er diese Macht her? Dieser Satz, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, der hatte für die Jünger nichts Erschreckendes. Er ist auch für die Jünger nicht unbekannt. Daran konnten sie ihn wiedererkennen. Mindestens so sehr wie an dem, was sie vor ihren Augen sahen. Diese Macht, die zu Jesus gehört, haben sie erkannt und die konnten sie glauben. Seine Macht eröffnet für die Jünger einen neuen Weg. Raus aus dem Versteck und der Isolation. Er sendet sie und beauftragt sie mit dieser Macht, aufgrund dieser Macht. Geht hin zu den Menschen. Zugegeben, für uns heute ist das nicht so einfach. Von Macht können wir kaum reden. Sie beinhaltet ja für uns heute immer den Geruch des Machtmissbrauchs. Macht hat im Grunde immer, und das lässt sich tausendfach zeigen, mit Druck und Gewalt zu tun, mit Willkür und mit denen, die Opfer der Macht geworden sind. Wer von uns wollte da so leicht Macht proklamieren oder gar für sich selber in Anspruch nehmen? Und auch in Bezug auf Gott fällt es uns schwer, von seiner Macht zu sprechen. Angesichts von ungezählten Menschen, die weltweit an diesem Virus gestorben sind, fragen wir uns ja manchmal, wo ist denn die Macht Gottes? Und es ist gut, dass sie sammeln für Indien. Und gleichzeitig denkt man sich doch, das ist doch dann auch wieder nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Müsste da nicht Gott anders eingreifen und das erledigen ein für alle Mal? Wo ist denn die Macht Gottes? Ich wünsche sie mir ja auch oft mehr, als dass ich sie erlebe. Hat Gott sich mit seiner Macht zurückgezogen? Enthält er sie sich uns vor? Hat er vielleicht gar keine Macht? Das sind ja die Fragen, die Menschen stellen angesichts von Lebenskrisen und Herausforderungen, wo es keinen Ausweg zu geben scheint. Was antworten wir den Menschen? Was denken wir selber über die Macht Gottes und seine Gegenwart? Es ist vielleicht der Punkt, an dem Zweifel am tiefsten sitzen. Lasst uns noch einmal schauen, wo im Evangelium von der Macht Jesu geredet wird. In der Verkündigung, im Heilen und im Sündenvergeben. Gottes Macht geschieht immer in der Zuwendung zum einzelnen Menschen, immer als Angebot, das von unten und von der Seite kommt, nie von oben. Interessanterweise auch nie im Gießkannenprinzip, gefragt oder ungefragt. Niemals bedrückend, niemals einengend. Auch hat Jesus Macht nie zum eigenen Vorteil eingesetzt. Der alle Macht hat, hat nicht mal Wohnung und materielle Sicherheit. Der alle Macht hat, lässt sich zum Spielball der sogenannten Machthaber machen. Der alle Macht hat, stirbt am Kreuz. Seine Macht und er selber kommt immer in der Gestalt der Ohnmacht. Das lässt sie so missverständlich erscheinen. Das macht sie aber auch so menschenfreundlich. Das ist nicht dieser Deus ex machina, wo man einmal schnippt und alle Probleme sind erledigt. Sondern das ist ein Beziehungsgeschehen, das immer von unten und von der Seite kommt. Niemand zwingt, niemand bedrängt, niemand ungefragt irgendwo auf einen anderen Weg schubst. Wer immer das erkennt, wird erleben, dass er vor dieser Macht keine Angst haben muss. Hier ist keine Einengung. Hier ist Raum für dich und mich, auch mit unseren Zweifeln. Seine Macht ist zutiefst menschenfreundlich. Du und ich, wir verlieren vor seiner Macht nicht unsere Eigenständigkeit. Er lädt uns ein, gibt uns einen Schutzraum, auf das wir bei ihm geborgen sind, und dann in seinem Schutz eröffnet er für uns einen neuen Weg. Und das ist der dritte Punkt, als Jünger berufen in die Welt. Berühmt ist ja unser Text als Missionsbefehl. Das heißt, in dem Text steht ein Auftrag, den die Kirche als Befehl verstanden hat, zumindest in ihrer Geschichte. Und obwohl weder das Wort Mission noch der Ausdruck Befehl darin vorkommen, die Kirche hat versucht, das in ihrer Geschichte zu befolgen. Und als erstes hat man immer gerne an die sogenannte Weltmission gedacht. Und es gibt viel, was dafür spricht, nach Afrika oder Asien oder Südamerika zu gehen und das Evangelium dort auszubreiten. Aber es ist ja so, die wenigsten von uns werden mit dieser Art von Mission beauftragt sein. Wenn wir uns aber mit dieser Einsicht nicht schon von dem Text und seinem Anspruch verabschieden wollen, bleibt ja die Frage, was er denn als Missionsbefehl für uns hier in Herne, in Wuppertal, in Deutschland, in Mitteleuropa konkret sagen soll. Denn eins ist ja klar, mit den Jüngern im Matthäusevangelium ist kein exklusiver historischer Kreis gemeint. Wir sollen uns in diesen Jüngern wiederentdecken. Wir sollen diesen Auftrag hören und befolgen. Macht zu Jüngern, geht hin und macht zu Jüngern. Das meint die Gemeinde. Und damit meint es auch dich und mich. Seit mindestens 150 Jahren wird gesagt, dass Deutschland das Europa-Missionsgebiet sei. Und es ist doch so, dass die Mission, die Einladung zum Glauben in Krefeld nicht weniger nötig ist als in Kambodscha und in Berlin nicht weniger nötig ist als in Buenos Aires. Wir haben ja keine Region mehr, wo man sagen würde, ach, da ist alles in Ordnung und da ist das finstere Heidentum. Das hat sich ja alles in dieser globalisierten Welt völlig vermischt. Kaum einer will das hören. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, die Kirche lebt ein bisschen unbewusst nach dem Motto, ach, Mission, jeder soll doch nach seiner Fasson selig werden. Und wir wollen ja auch niemandem zu nahe treten und niemanden irgendwie aus seinem Kulturraum herausholen oder ja, die Botschaft des Evangeliums, die gilt eben für die, die zufällig in einer christlichen Familie geboren wurden. Denen wollen wir weiter durch Jugendarbeit und Konfirmandenunterricht und Gemeindearbeit das Evangelium mitteilen. Aber die, die nicht schon bei uns irgendwie hineingeboren sind, denen wollen wir ja auch nicht zu nahe treten. Die denken und glauben vielleicht ganz andere Dinge und da ist es besser, man lässt die auch dabei. Das ist aber irgendwie nicht das, was ich lese in Matthäus 28 und vielen anderen Worten der Heiligen Schrift. Was ist mit euch? Wie seht ihr das mit diesem Auftrag? Geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Macht euch das Angst? Setzt euch das unter Druck? In einigen Gemeinden, in denen ich ehrenamtlich und hauptamtlich mitgearbeitet habe, da waren immer alle für Mission und Evangelisation grundsätzlich. Aber wenn es dann mal ein bisschen konkreter wurde, dann war das manchmal wie mit diesem Spiel, bei dem man den schwarzen Peter weiterreicht. Dann haben wir gesagt, ah nee, jetzt im Moment und ich kann das auch nicht so gut und ich bin auch nicht redebegabt und das sollen mal andere machen und ah, das passt jetzt vielleicht in diesem Jahr auch nicht so gut rein ins Programm. Manchmal denke ich dann, wir haben zu hohe Ansprüche. Wenn wir an jemanden denken, der missionarisch tätig werden soll, da sehen wir das Bild eines perfekten Mitarbeiters vor unserem Auge. Er oder sie hat viel Zeit. Das haben wir ja selber in der Regel nicht so. Und er ist kreativ, kann hervorragend reden, ist jung, attraktiv, gewinnend und überzeugend in jeder Hinsicht, nahezu eine Lichtgestalt. Und so einer, der kann oder soll dann missionarisch tätig sein, wir selber können das nicht so gut. Außerdem hat ja Mission so einen schlechten Ruf. Da werden doch Menschen gegen ihren Willen manipuliert. Man muss doch jeden glauben und leben lassen, was und wie er will. Und ich denke mir, nein, es muss doch eine Möglichkeit zur Mission geben, die andere nicht zu Objekten degradiert und die auch für ganz normale Menschen lebbar ist. Das müsste doch möglich sein. Vielleicht ist es gut, wenn wir uns noch einmal in Erinnerung rufen, was wir über Jesus und seine Macht und über die Situation der Jünger entdeckt haben. Jesu Macht ist zutiefst menschenfreundlich. Niemand soll durch sie in Angst und Schrecken versetzt oder in irgendeiner Art unter Druck gesetzt werden. Die Jünger waren sehr unvollkommene, ängstliche und zweifelnde Leute. Oft mit mehr schlechten als guten Zeiten. Menschlich gibt es nichts, was sie dir oder mir voraus hätten. Ihr Geheimnis war, dass sie trotz aller Rückschläge und Rückschritte, die sie auch erlebt haben, dieser Macht Gottes und seinem Heiligen Geist vertraut haben und dass sie den Auftrag dann miteinander angenommen haben. Mission sollte niemals die Spezialität Einzelner sein, die vorgeschickt werden, damit die Gemeinde diesen Auftrag von sich selber fernhalten kann. Ich wünsche euch ganz persönlich, dass ihr keine Angst vor Gott habt und auch keine Angst vor so großen Worten wie Mission oder Evangelisation. Glaubt doch, dass Gott dich, genau dich und mich, mit eurer besonderen Lebenssituation, mit euren besonderen Begabungen gut gebrauchen kann. Jeder von uns soll und kann für Christus und durch Christus Bote, bei den Menschen sein, mit denen ihr in Kontakt steht. Lasst Gottes Liebe und Gottes Sehnsucht, die er zu seinen Menschen hat, in jede Begegnung, in jedes Gespräch einfließen. Das muss gar nicht immer verbal geschehen. Das ist nicht immer konfrontativ und das ist nicht immer ein Bibelwort dem anderen gleich sofort serviert, sondern geht mit dieser Haltung, mit Jesus im Herzen in die Begegnung hinein. Und dann seid gespannt, was passiert, wo sich Türen öffnen. Das ist keine Frage der Methode. Das ist auch keine Frage einer Veranstaltungsform. Das verwechseln wir ja so oft. Evangelisation sei eine Veranstaltung. Evangelisation ist eine Lebenshaltung und keine Veranstaltung. Es ist eine innere Sache. Wenn die Liebe zu Gott in euch wächst, dann wächst seine Liebe auch aus euch heraus zu anderen Menschen hin. Dann werdet ihr niemanden missionieren, sondern dann werdet ihr selber auf euren Glauben und auf eure Liebe angesprochen werden. Könnt ihr das glauben? Wollt ihr das versuchen? Ganz am Ende steht das, was unseren Text eigentlich so berühmt macht. Jesus bleibt da. Deshalb hat das Matthäusevangelium keine Himmelfahrtsgeschichte, deshalb hat es auch keine Pfingstgeschichte, weil Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Er lässt die Jünger nicht zurück. Er geht nicht weg. Er hat ihnen nicht einfach nur ein Paket aufgeladen, um sie dann allein zu lassen. Ich bin bei euch alle Tage, jeden Tag, jede Minute deines Lebens bis ans Ende der Tage. Und darüber freue ich mich. Und das sage ich euch gerne zu. Der Gott, der alle Macht in Händen hält und dessen Freundlichkeit und Gnade jeden Morgen neu ist, der ist für dich und der ist bei dir, jetzt und alle Tage. Amen.